Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Unterheiden. Ich glaube, meine Stimme hört man an, dass Weihnachten hinter uns liegt, beziehungsweise die Weihnachtszeit jetzt angefangen hat. So müsste man es eigentlich korrekt sagen. Die Adventszeit ist zu Ende gegangen und wir haben die ersten Weihnachtsfeiertage hinter uns. Und das ist für den Dorfpfarrer eine Zeit, wo er ganz viel redet und ganz viel tut und vor allem auch wahnsinnig vielen Menschen die Hand gibt oder sie umarmt. Und da werde ich mir irgendetwas eingefangen haben. Und da habe ich jetzt die letzten Tage ein bisschen daran herumgedoktert und freue mich, dass ich jetzt an diesem Montag, an diesem ersten Montag nach dem Weihnachtsfest halbwegs die Stimme wieder erlangt habe, um Nina Heeremann zu begrüßen, aber nicht irgendwo hinter dem Atlantik, sondern tatsächlich in derselben Zeitzone. Herzlich willkommen, Frau Heeremann.
Danke, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Wie haben Sie denn Ihr Weihnachtsfest verbracht?
Ja, erstmal abenteuerlich, indem ich von San Francisco nach Düsseldorf fliegen musste. Aber ein Freund hatte mir ein Ticket geschenkt, das von San Francisco nach Calgary ging, von Calgary nach Paris und dann von Paris nach Düsseldorf. Und unterwegs ist eine Flugstrecke ausgefallen.
Ja.
Das Flugzeug Verspätung hatte. Daraufhin wurde das eine ziemliche Odyssee, sodass ich erst am 22. ganz früh morgens los und kam am 23. kurz vor Mitternacht bei meinen Eltern an, wo auch zwei meiner Geschwister wohnen mit ihren Kindern. Und deswegen hatte ich jetzt sehr gemütliche Tage mit Eltern, Geschwistern und vielen Neffen und Nichten. Und deswegen ist auch meine Stimme nicht mehr so ganz da,
ja,
durch das viele Spielen mit den Kindern.
Oh, das ist aber wirklich abenteuerlich. Und welcher, der von Kanada nach Frankreich fiel aus? Oder
ja, nee, der erste dummerweise. Ja. Der war zu spät und den von Paris nach Düsseldorf musste ich aber selber zahlen. Und dadurch waren die Flüge waren nicht untereinander verbunden.
Ja.
Und das war dann so ein Domino-Effekt.
Ja.
Der erste fiel aus und dann gingen die anderen auch ins Rutschen. Aber ich war Gott sei Dank nicht alleine. Es waren auch die Nichte von diesem Freund dabei und deswegen haben wir uns gegenseitig getröstet.
Ach ja, ja.
Und,
okay. Ja.
Ja, also um noch ein bisschen zu heulen, der Nachtflug hat so viele Kinder an Bord gehabt, wie ich noch nie in einem Flugzeug gesehen habe. Eins davon saß neben mir, eins hinter mir und es hat die ganze Nacht getreten und getrampelt und geschrien. Dementsprechend erschöpft kam ich hier an. Voller Bewunderung für das, was Eltern leisten.
Ja, also diese Langstreckenflüge mit Kindern, aber gab es kein Fernsehen?
Doch schon, aber nicht für zweijährige Kinder.
Ach so, ja, weil das würde uns, dadurch, dass unsere Kinder hier durchaus reduziert sind, beziehungsweise der Fernseher so ganz regelmäßig für lange Zeit abgeschafft wird und dann immer in so Krankheitsmomenten oder so wieder hervorgeholt wird. Das hätte uns, glaube ich, über so einen Flug gebracht, aber wer weiß, ob das uns gebracht hätte über 6-7 Stunden Transatlantikflug. Naja. Frau Heeremann,
neun Stunden.
Stimmt. Dann wollen wir mal will ich mich entschuldigen. Wir hatten eine kleine technische Panne am Ende des letzten Podcasts. Und da ist, glaube ich, etwas, worauf die Hörerinnen und Hörer total gespannt noch gewartet haben, einfach dann ausgefallen. Nämlich zwei Dinge sind offen geblieben. Und ich beginne einfach mit dem ersten, mit dem naheliegenderen vielleicht. Es kam dann immer so ganz am Ende, da merkte man richtig, wie sie nochmal sich zurückerinnert haben in dieses Überlegen und Abwägen, Gott befragen, Freunde befragen, das eigene Herz befragen. Soll ich jetzt diesem Ruf, der da aus San Francisco kam, irgendwie antworten? Und dann brach das Internet oder was auch immer ab. Und jetzt sind natürlich alle gespannt, vor allem die das nicht gegoogelt haben in der Zwischenzeit. Wie ist es denn ausgegangen?
Ja, also das war tatsächlich eine Zeit der intensiven Unterscheidung der Geister, wie man das so nennt. Kommt jetzt dieser Ruf von Gott oder hat sich einfach nur ein Mensch ausgedacht, dass ich darüber gehen soll? Und ist es nur meine eigene Abenteuerlust oder was ist hier eigentlich los? Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das noch vorkam, habe ich mir halt auch damals gedacht, das macht doch gar keinen Sinn, jetzt da nach Amerika zu gehen. In Amerika ist die Kirche so gut aufgestellt und Europa, besonders Deutschland, liegt in Trümmern. Also warum als Missionar in ein Land gehen, wo die Kirche so stark ist und nicht zu Hause bleiben? Und dann kam noch dazu sozusagen die letzte Versuchung, dass ich plötzlich zwei Angebote von echten Unis hatte. Also ich bin ja in einem Priesterseminar, was sehr auf auch menschliche Ausbildung ausgerichtet ist. Der zukünftige Priester wird nicht nur akademisch gebildet, sondern auch liturgisch und pastoral und spirituell. Das ist natürlich eine ganz andere Ansatzweise in der Lehre als jetzt an der Uni. Und ich hatte zum einen eine Einladung, in Wien zu habilitieren, beziehungsweise an der Uni in Amerika mich zu bewerben für einen Tenure-Track. Und da waren die Chancen relativ gut. Und das hat mich dann nochmal ziemlich zerrissen, wo es jetzt eigentlich weitergehen soll. Und in der Zeit habe ich zufällig sozusagen...
Darf ich fragen, wie alt Sie da waren?
Ah, schon ziemlich alt, weil ich war ja, bis ich 27 war, voll Juristin.
Das ist der Hintergrund meiner Frage.
Genau. Ja, genau. Also ich war, bis ich 27 war, voll Juristin. Dann habe ich 3 Jahre in der Mission gearbeitet, zum Teil in Indien, zum Teil in Deutschland. Dann mit 30 habe ich mich in St. Georgen eingeschrieben, habe mit der Philosophie begonnen. Das muss man in der katholischen Theologie. In Deutschland ist das nicht ganz so streng, aber die Kirche will, dass man, bevor man mit der Theologie beginnt, erstmal 2 Jahre Philosophie studiert. Denn die ganze Theologie ist ja eine vernünftige Ausfaltung dessen, was Gott offenbart hat. Und dann hilft es halt sehr, wenn man ein bisschen Ahnung von Philosophie hat. Ja. So, und dann mit 32 bin ich nach Rom gegangen. Dann waren noch mal 3 Jahre Theologiestudium. Dann folgte das sogenannte Lizenziat, was es in Deutschland auch so nicht gibt. Das ist die kirchliche, in der Kirche war das früher sozusagen der Doktor. Also man macht man konzentriert sich auf ein Thema, Systematik oder Liturgie. Und in meinem Fall war das durch diese intensive Erfahrung mit dem Wort Gottes durch diese indischen Missionare, war für mich völlig klar, ich will das Wort Gottes studieren, weil das ist das, was am wenigsten vorkommt, zumindest in der katholischen Realität. Und da gibt's, die Kirche hat seit etwas über, ja, mittlerweile schon 130 Jahren, 2 Häuser, in der sie sich ganz auf die Erforschung des Wortes Gottes in der also auf wissenschaftliche Weise gewidmet hat. Das eine ist die École Biblique in Jerusalem und das zweite ein bisschen später gegründet, 1905, glaube ich, oder sogar erst 1910, so genau weiß ich es nicht mehr, von den Jesuiten in Rom, das heißt das sogenannte Biblikum. Und normalerweise dauert ein Lizenziat in irgendeinem Fach 2 Jahre, wenn man Systematik macht, Moraltheologie oder so. Wenn man Kirchenrecht macht, dauert es 3 Jahre, aber Heilige Schrift dauert 4 Jahre, weil man erst mal ein Jahr Griechisch und Hebräisch studieren muss, die Anfängerniveaus, und dann später noch eine andere altorientalische Sprache dazu nehmen muss, plus Aramäisch. Also unter 4 altorientalischen Sprachen, also 3 altorientalischen und Griechisch, kommt man nicht weg, und das braucht natürlich seine Zeit. Also so ein Lizenziat am Biblikum dauert im Schnitt 4 Jahre.
Haben Sie da auch, das sind für mich ganz tolle Erinnerungen auf so einer zwischenmenschlichen Ebene. Ich habe damals Hebräisch, Griechisch und Latein gleichzeitig angefangen, am Anfang von meinem Theologiestudium. Und da war einfach eine tolle Truppe, die da miteinander diese Sprachen machte, vor allem. Also weil auch jede Sprache so ihre eigene Prägung hatte, weil zum Beispiel Latein und Griechisch mussten stellenweise auch alle, die Lehramt gemacht haben, also die eben Religion und ein anderes Fach für den Schulunterricht gelernt haben, oder auch manche andere, die für Geschichte oder andere Dinge Latein brauchten. Und das war so eine ganz bunte Truppe, wo wir Theologen manchmal so die so eine fast verschwindend kleine Minderheit dann waren und auch so ein bisschen beäugt wurden. Und da gab es, und da erinnere ich mich vor allem an Griechisch, was wir ganz oft Montag früh nach manchmal ganz auch intensiven Wochenenden hatten, da gab es die lustigsten Momente, weil einfach, also beispielsweise kann ich mich daran erinnern, wie ich mal ganz stolz eine Übersetzung anbrachte, die so großer Blödsinn war, dass alle dachten, das wäre ein Witz, was ich jetzt vorgelesen hatte. Ich war aber so stolz, dass ich das, weil ich dachte, ich hätte das genau den Sinn jetzt herausgefunden. Und unsere Dozentin versuchte dann ganz höflich, das so abzumoderieren. Aber irgendwann brach einer meiner besten Freunde einfach so in schallendes Gelächter aus. Und gab es sowas auch oder ist das...
Wie herrlich.
Da werden ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Ordensleute und so weiter zusammen sein. Ist das da auch so witzig oder ist das eher sehr konzentriert? Also das ist natürlich das auch gemein, aber das war jetzt gefühlt, hatten die das in der Schule etwas abgesessen und wir mussten uns da nun wirklich durchackern. Aber es ist ich verteidige das immer sehr, weil es ich habe das immer gesagt, es ist eine Grundschule des Lernens und des Denkens. Also ja. Wenn man einmal in anderthalb Jahren durch diese drei Täler musste, dann hat man, und man hat das aber geschafft, dann hat man, da war für mich, kann ich tatsächlich sagen, in meiner Biografie der Groschen gefallen, wie man das sagt. Da hatte ich begriffen, wie ich lerne und wie ich mir Wissen aneignen kann. Das hatte ich tatsächlich auf dem Gymnasium bisher nicht gelernt, sondern das war, man kam irgendwie immer dann so durch. Da mit diesen Sprachen hatte ich begriffen, wenn du dich auf diese Art und Weise hinsetzt, wenn du das und das machst, wenn du so und so Pausen machst und so weiter, wenn du so einen Schlafrhythmus hast, etc., dann kannst du dir Dinge aneignen, für die du dich zunächst nicht begeisterst. Ja. Und das war für mich ganz wunderbar, weil mir das wirklich für alle anderen Studien dann im Nachhinein bis heute wahnsinnig geholfen hat. Also bis zu dem Punkt, wenn ich heute so die letzte große Prüfung, die ich hatte, war der Bootsführerschein vor einem Jahr, wo ich einfach gemerkt habe, ja, da zehre ich von Erfahrungen von vor 15 Jahren. Man setzt sich einfach dann eine Woche lang abends für 4 Stunden lang hin und konzentriert sich einfach. Und dann weiß man auch, ich brauche jetzt ungefähr diese Woche und dann habe ich das. Damit kann ich rechnen. Und das haben mir diese Sprachen gebracht.
Ach, toll.
Ja.
Naja, und gleichzeitig, also noch darüber hinaus, wenn man mal Latein kann, gehen einem ja ganze Welten auf. Also auch die Tatsache, dass sie dann später in Frankreich studiert haben, dazu werden wir sicher noch kommen. Aber wenn man Latein kann, dann sind ja die romanischen Sprachen fast ein bisschen ein Klacks. Das habe ich zumindest bei meinen Brüdern gesehen, die alle Latein die hatten echtes Latein in der Schule. Ja. Und für die war das total leicht, hinterher Spanisch, Italienisch und Französisch zu lernen. Und natürlich, man hat einen Zugang zu unserer Kultur, also 2000-jährigen Kultur.
Ja.
Man kann nur hoffen, dass das Latein wieder zurückkommt, weil eben unser einer, der es nicht so richtig gelernt hat, ist irgendwie abgeschnitten auch von unserer ganzen kulturellen Erbe in gewisser Weise. Naja, aber Ihre Frage war ja, ob wir es lustig hatten. Das hatten wir leider nicht, weil wir waren natürlich alle schon über 30. Und dazu kam ja noch, dass wir keine gemeinsame Sprache hatten. Also wir waren Studenten aus der ganzen Welt, genauso wie Sie richtig gesagt haben. Viele Ordensleute, angehende Priester oder frisch geweihte Priester. Die meisten waren gerade geweiht worden. Wirklich von allen 5 Kontinenten. Und wir mussten ja gleichzeitig noch Italienisch lernen, um uns also untereinander radebrechend auf Italienisch zu unterhalten.
Ja.
Und dieser Intensivkurs von einem Jahr Griechisch und Latein, der ist so hart, dass viele tatsächlich unterwegs aufhören und zurück in ihre Länder gehen. Also die Durchfallquote ist da ziemlich hoch, das Stressniveau ziemlich hoch und es ist wirklich viel Wüste gab's und wenig Brot. Also man macht ja nur Grammatik und kriegt dann relativ wenig für den Geist mit. Also es war ein hartes Jahr. Naja, und dann kamen noch 3 Jahre dazu. Also die Frage ist ja jetzt, wie alt ich war. Und als ich am Biblikum anfing, war ich eben schon 35. Und mit 35 lernt man diese Sprachen auch nicht mehr so leicht.
Nein.
Und im letzten Jahr hatten wir die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen in Jerusalem. Und viele Leute sind dann an die Hebrew University gegangen, was aber ziemlich teuer war. Und ich war ja Laie und hatte keinen Bischof, der für mich gezahlt hat oder so. Und es gab eine preiswertere Variante und das war die École Biblique. Ich habe mich auch deshalb für die École Biblique entschieden, weil Englisch konnte ich schon. Ich war als Kind in Irland im Internat für 2 Jahre und dachte mir, Französisch lernen, das ist super, weil es sehr viele wirklich interessante französische Exegeten im 20. Jahrhundert gab, die jetzt in Deutschland nicht so bekannt sind. Und ich dachte mir, wenn ich die lesen lerne, dann eröffnet sich mir ein neuer Zugang zur Heiligen Schrift. Und das hat sich voll gelohnt.
Exegeten sind Wissenschaftler, die sich mit der Bibel selber, mit den biblischen Texten auseinandersetzen. Für alle, denen das Wort gerade fremd war.
Genau, also Bibelauslegung, Bibelinterpretation. Und da, jetzt war mal wieder Vorsehung, als ich eben in diesem Auslandssemester an der École Biblique war, das war jetzt die erste katholische Schule, die 1890 gegründet wurde, sich wissenschaftlich mit der Heiligen Schrift auseinanderzusetzen. Die wurde von Dominikanern geführt, das sind die gleichen, die, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, die durch Qumran so bekannt geworden sind. So, dadurch war ich ja dann dort gelandet für die Promotion. Promotion in Exegese dauert nochmal 5 Jahre. So, und das heißt, als ich dann schließlich fertig war, zwischendurch habe ich noch ein Semester in Paris unterrichtet und ein Semester war ich Gastprofessorin in Rom. So, das hat noch, als dann die Einladung nach San Francisco kam, war ich 44 oder 43. Als ich rübergegangen bin, war ich 45. Und in der Zeit war auch diese Entscheidung, soll ich jetzt noch habilitieren? Das war also es waren 3 Fragen. Ja. Bringt es überhaupt, nach Amerika zu gehen? Europa braucht Mission dringender. Zweitens, will ich an einem Priesterseminar oder soll ich in die, ich bin ein bisschen müde von Weihnachten, also es sind 2 Fragen. Bleibe ich in Europa, gehe ich nach Amerika? Wenn ich nach Amerika gehe oder überhaupt, soll ich eher in die reine wissenschaftliche Arbeit an der Uni bleiben oder will ich in die Priesterausbildung gehen? Und in der Zeit war ich eben zufällig bei einem Fastenseminar und habe dann gemerkt, welche Macht hinter dem Fasten steht. Das heißt ja immer in der geistlichen Tradition, dass wenn man eine Lebensentscheidung treffen muss, man beten und fasten soll, weil man dann einen klareren Geist hat und auch die Stimme Gottes klarer hört. Ja? Und ich habe eben zufällig in der Zeit, wo ich das entscheiden musste, hatte ich 2 Wochen so ein Fastenseminar und das hat mir unheimlich geholfen, innerlich Klarheit zu bekommen, was eigentlich meine tiefste Sehnsucht ist. Und da war für mich relativ klar, dass wenn ich auf meine eigenen Talente schaue und meine eigene Sehnsucht, was die Kirche angeht, ich das Gefühl hatte, also Wissenschaftler haben wir eigentlich genug, daran mangelt es nicht. Aber die Priesterausbildung, zumindest in der katholischen Kirche, liegt am Boden. Und wenn man Priestern einen Zugang zum Wort Gottes eröffnen kann, dann habe ich für die Kirche mit meinen Talenten, glaube ich, kann ich mehr tun, als wenn ich jetzt an die Uni gehe und noch irgendwie einen wissenschaftlichen Fortschritt über irgendeinen Bibelvers mache. Ja. Also das war einfach nicht meine Sehnsucht. Meine Sehnsucht ist wirklich, wie können wir Menschen zurüsten, das Evangelium zu verkünden? Ja, und das ist natürlich eine andere Schiene, als in die reine Wissenschaft zu gehen. Diese Möglichkeit hat sich für mich ergeben, da in Amerika in der Priesterausbildung tätig zu sein und diejenige zu sein, die den zukünftigen Priestern den ersten Zugang zur Heiligen Schrift eröffnet. Und eben darüber hinaus, was mir da so eine Freude macht, ist, dass wir eben nicht nur Lehrer oder Professoren sind, sondern dass es um den ganzen Menschen geht und dass ich genauso für die Jungs da bin, was ihr geistliches Leben angeht oder ihre menschliche Entwicklung. Das ist ja auch ganz wichtig, gell? Wie, ja. Vor allen Dingen, wenn ein Mensch sich auf ein eheloses Leben vorbereitet, wie kann man das überhaupt gesund leben?
Gutes Stichwort, Frau Dr. Herrmann. Das war, glaube ich, auch die zweite Sache, die in jedem Fall unbeantwortet blieb und ich glaube auch, die tatsächlich auch mit einem großen Interesse noch erwartet wird. Es war ja 2-mal davon die Rede, so heirate ich jetzt oder gehe ich ins Kloster? Ich glaube, dass uns am Ende der letzten Folge klar geworden ist, okay, geheiratet hat sie nicht. Aber es blieb trotzdem offen, was sie dann gemacht haben, weil sie sind ja nicht im Kloster.
Ja, genau. Also,
gibt es da was dazwischen?
Da gibt es tatsächlich was dazwischen. Und zwar, also war ja meine Sehnsucht, ich möchte mein Leben ganz Gott geben und dachte auch als 28-Jährige, als diese Entscheidung fiel, okay, dann gehe ich halt jetzt ins Kloster, weil das macht man ja, wenn man eine Berufung hat, Christus in der Ehelosigkeit nachzufolgen. Und dann bin ich aber in einen ganz genialen geistlichen Begleiter geraten, den viele von den katholischen Zuhörern vielleicht kennen werden. Pater Hans Buob, ein berühmter Exerzitienmeister in Süddeutschland, ist gerade 90 geworden, lebt Gott sei Dank noch. Und der war wirklich ein Gottesgeschenk für mich, weil der wurde dann mein geistlicher Begleiter. Und
Ein geistlicher Begleiter ist jemand, der einen in seinem christlichen Alltag als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Kann man das so sagen?
Ja, und vielleicht würde ich sagen, so wie wenn man, wie man einen Bergführer hat. Ja, also das geistliche Leben ist ja wirklich das Erklimmen eines hohen Berges. Ja. Und da kann man nicht alleine rauf. Oder es geht sehr viel einfacher, wenn man jemand hat, der die Wege schon kennt und der einem darauf hilft und einem eben auch hilft zu unterscheiden, wann kommt was von Gott und wann ist es nur mein eigener Vogel. Und wie geht man so die ersten Schritte im geistlichen Leben? Also ja, der begleitet mich seit 25 Jahren und ist einfach ein wirklich wie ein geistlicher Vater für mich. Und dem habe ich damals gesagt, ja, also ich will ins Kloster und dann war aber bei jedem Orden, den ich mir angeschaut habe, es ist ja so, dass jeder Orden hat so eine, das nennt man ein anderes Charisma, also eine besondere eine Gabe des Heiligen Geistes, sich um eine bestimmte Sache zu kümmern. Also wenn ich das ein bisschen ausfalten darf, Jesus hat alle Charismen gehabt und Jesus lebt ja in seiner Kirche weiter. Und jeder von uns hat...
Charismen sind sozusagen Gottesgaben, also Dinge, die einem Gott geschenkt hat, was man, jetzt mal einfach ausgedrückt, gut in seinem Sinne in dieser Welt tun kann.
Genau, aber auch eben übernatürlich befähigt. Ja. Also nicht jeder kann predigen und nicht jeder kann heilen oder Arzt sein oder eben gut Rat geben. Das sind alles wirklich vom Heiligen Geist übernatürlich geschenkte Gaben. Und so ist es auch mit den Orden, dass viele verschiedene Orden einen Aspekt des Lebens Jesu besonders leben. Also ganz offensichtlich für viele bekannt ist das mit den Franziskanern zum Beispiel. Heilige Franz Franziskus, der hat gesagt, ich will die Armut so radikal leben, wie Jesus sie gelebt hat. Der heilige Dominikus wiederum war zwar auch bettelarm, aber dessen Fokus war nicht die Armut an sich, sondern die Verkündigung. Der heilige Benedikt lebt das Ideal, schaut, wie schön es ist, wenn Brüder in Gemeinschaft zusammenleben. Und der Hauptfokus der Benediktiner ist es, Gott zu verherrlichen im Gebet und brüderliche Gemeinschaft zu leben und gastfreundlich zu sein. Aber so hat jeder Orden so seinen anderen Aspekt. Und dann habe ich also angefangen, mir Klöster anzuschauen. Und gerade in Deutschland gibt es viele so genannte soziale, karitative Orden, die im 19. Jahrhundert gegründet wurden, als Antwort auf die große soziale Not der Menschen im 19. Jahrhundert. Also Frauenorden zum Beispiel haben dann typischerweise Kindergärten gegründet oder Schulen oder wurden Krankenschwestern etc. Und da war die Kirche ganz, ganz wichtig im 19. Jahrhundert, weil der Staat das halt nicht geleistet hat. Mittlerweile haben wir staatliche Krankenhäuser, es gibt staatliche Krankenschwestern, Schulen und so. Und das ist jetzt nicht mehr so die erste Not, wenn man in unsere Welt hineinguckt, würde man nicht sagen, also die größte Not ist, dass es keine Kindergärten gibt, sondern gerade jetzt aus kirchlicher Perspektive. Mein Eindruck war, die Not unserer Zeit ist nicht der Mangel an Kindergärten und Schulen, sondern es wird nicht mehr das Wort Gottes verkündet. Wo wird eigentlich der Glaube weitergegeben? Und so war es so, dass immer, wenn ich mir ein Kloster angeschaut habe oder eine geistliche Gemeinschaft, besonders es gibt in der katholischen Kirche auch viele so neuere geistliche Gemeinschaften, die dann da leben, die sind irgendwie bunter.
Und kleiner und viel jünger.
Genau, und viel lebendiger oft. Und oft auch so, dass da Gottgeweihte, also Schwestern und Brüder, zusammenleben mit Familien. Also es ist eine ganz wunderschöne Entwicklung. Das ist so ein bisschen an die Urkirche angelehnt, wo alle gemeinsam waren. Aber was mich immer gebremst hat, war, wenn ich da eintreten wollte, war in mir, weh mir, wenn ich das Wort Gottes nicht verkünde. Also dieses Wort des heiligen Paulus, das war wie so eine Schranke in mir. Ich konnte da nicht eintreten, weil ich wusste, meine Berufung ist es, dem Wort Gottes zu dienen. Und wenn ich hier eintrete, dann habe ich irgendeine andere Berufung, aber dieses Wort Gottes steht nicht an allererster Stelle. Und dann hat mir der Pater Buob damals einfach sehr klar gesagt, schau mal, du musst verstehen, dass der Ruf zur Ehelosigkeit nicht notwendig gebunden ist an einen Ruf, das im Kloster zu leben. Weil, das muss man jetzt auch wieder geschichtlich verstehen, als Jesus um die Blöcke gezogen ist, da gab es ja noch keine Klöster. Jesus hat gesagt, es gibt verschiedene Formen der Ehelosigkeit, solche, die zur Ehe unfähig geboren wurden, solche, die von Menschen dazu gemacht wurden, im Griechischen steht da, solche, die von Menschen zu Eunuchen gemacht wurden, und dann solche, die um des Himmelreiches willen die Ehelosigkeit wählen. Und wenn Jesus im Matthäusevangelium sagt, um des Himmelreiches willen, dann ist das so ein Codewort sozusagen, um zu sagen, um meinetwillen. Also man wählt Ehelosigkeit im christlichen Sinne nur um Christi willen. Wie der heilige Paulus sagt, um Jesus mit ganzem und ungeteiltem Herzen leben zu können. Manche sind dazu berufen, wer dazu berufen ist, versteht es irgendwie von innen her. Für mich war das damals ganz eindeutig, weil ich wirklich Christus die Liebe von Christus her, die Liebe eines Bräutigams gespürt habe. Und Klöster in diesem Sinne entstehen eigentlich erst ab dem 4. Jahrhundert, als das Christentum dann unter Konstantin offiziell anerkannt wurde und das Leben als Christ in der Welt relativ vorteilshaft plötzlich wurde. Ja, also man muss ja sich vorstellen, bis 313 ungefähr war das Christentum verfolgt. Man musste einen hohen Preis zahlen, wenn man sich taufen ließ. Aber dann, als es langsam zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde, kostete es plötzlich gar nichts mehr, Christ zu sein, sondern man hatte Zugang zu hohen Ämtern. Und dann haben einige, die Jesus radikaler nachfolgen wollten, gesagt, lass uns zurück in die Wüste gehen und eine radikalere Form des Christentums leben. Und so sind dann die Klöster entstanden. Aber in den ersten drei Jahrhunderten war es ganz normal, dass man gespürt hat, Gott ruft mich zur Ehelosigkeit, aber man lebte weiterhin in seiner Familie. Die Frauen lebten vor allen Dingen meistens weiter in der Familie, weil Frauen konnten ja früher nicht einfach so eine Wohnung irgendwo haben. Und Männer gingen oft in die Wüste oder haben in Zurückgezogenheit ein geistliches Leben geführt. Und
wenn ihnen das geschenkt war. Wenn ihnen das geschenkt war. Das ist ja die etwas kuriose Geschichte der sogenannten Säulenheiligen, dass es Menschen gab, die eben um Jesu willen in die Wüste gegangen sind, um die Zurückgezogenheit und die Konzentration zu erleben. Aber das natürlich eine so große Faszination für die Gläubigen der damaligen Zeit hatte, dass die in Massen zu ihnen gekommen sind, um eben mit ihnen zu reden und bei ihnen zu sein. Ja. Und damit der ganze Lebensentwurf natürlich auf den Kopf gestellt worden ist und es tatsächlich irgendwann welche gab, die sich Säulen gebaut haben, damit sie eben wenigstens da oben, wo die Leute nicht hinklettern konnten, ein Stück weit ihre Ruhe hatten. Das ist kein Witz, das gab es. Und daher kommt dieses sprichwörtliche Säulenheiligtum. Also das ist ein Phänomen der ersten drei Jahrhunderte.
Aber das war natürlich ein sehr extremes, vor allen Dingen, glaube ich, in Syrien vorgekommen ist.
Aber ich glaube, also ich bin mir ganz sicher, wenn Sie uns jetzt erzählen, was Sie für einen Lebensentwurf haben, dass gar nicht wenige, die uns zuhören, sagen werden, ui, das ist auch schon ganz schön. Obwohl, also vielleicht werden Sie nicht sagen extrem, aber das ist ein Schritt, der ist für mich unvorstellbar.
Ja, also das ist wieder das, wo dann der heilige Paulus, glaube ich, sagt, oder nein, Jesus selber, wer es fassen kann, der fasse es. Also für mich war auch interessant, ich dachte mir, also was mich sehr angezogen hat, war, als die Jünger Jesus nachgefolgt sind, ja, haben die sich ja wirklich auf ein Abenteuer eingelassen. Jesus war ein heimatloser Wanderprediger. Und er kommt da in Galiläa vorbei, die sitzen da beim Fischen und er sagt ihnen, verlasst alles, was du hast und bist und folge mir nach. Dann lassen die Zebedäus-Söhne, die scheinbar ziemlich reich waren, weil der Vater hatte Angestellte, lassen einfach den Vater und das Boot zurück und gehen Jesus hinterher ins total Ungewisse. Petrus wird später sagen, Herr, wir haben um deines Willen alles verlassen. Was kriegen wir dafür?
Und vor allem, was bei diesen biblischen Geschichten immer das Faszinosum ist, vor allem, wird auf die Spitze getrieben mit lass die Toten ihre Toten begraben, aber dass alle diese Begegnungen mit Jesu, also diese Jüngerberufungen immer so ablaufen, dass es zumindest in der Erzählung keine Zeit der Entscheidung gibt, sondern Jesus sagt es und sie tun es. Mhm. Also wie in dem Moment, wo Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht und Jesus sagt, folge mir nach und sie folgen ihm nach. Das ist, hat eine tiefe Faszination für mich. Das ist also nicht ein, ich habe jetzt eine Woche Zeit, um die Dinge zu regeln und ich verabschiede mich noch von den 17 Ängsten und dann wir treffen uns auf dem Marktplatz am Sonntag um 12, sondern sie gehen jetzt los.
Ja, und was Sie gerade, Sie haben das gerade genial zusammengebracht mit der Genesis 1. Es werde Licht und es wurde Licht. Das bringt genau zum Ausdruck, was nämlich in einer Berufung passiert. Also eine Berufung zur Nachfolge ist ja nichts, was ich mir jetzt überlege, ach, das mache ich jetzt, sondern es ist nur möglich, wenn Gott einem die Kraft dazu schenkt. Also es ist wirklich fast wie eine Neugeburt. Man spürt, fühlt sich plötzlich von Gott her befähigt, einen Schritt zu gehen, den man aus menschlicher Kraft heraus, ich aus meiner Kraft heraus, hätte niemals auf die Ehe verzichten können, weil wir sind ja auch von der Natur her auf die Ehe hin geschaffen. Und dieser Ruf zu verzichten, der ist ohne die Gnade Gottes vollkommen unmöglich.
Und welchen Ruf leben Sie jetzt?
Ja, und also für mich ist es wirklich reduziert auf die Ehelosigkeit um Christi willen, als jetzt schon das Leben, was jeder Mensch im Himmel leben wird, das nämlich Christus unser Ein und Alles sein wird. Letztlich ist die menschliche Ehe ein Abbild oder Vorausbild, ein Abbild, muss man sagen, der Liebe der drei göttlichen Personen untereinander. Also die Liebe zwischen Vater und Sohn, die fruchtbar wird im Heiligen Geist, ist ein ist das Urbild dessen, was uns in menschlicher Liebe auf Schöpfungsebene erfahrbar wird. Also der Grund, warum wir uns ja so sehr danach sehnen, nach Liebe bei einem anderen Menschen geborgen zu sein, bei ihm Heimat zu haben, ist der, dass wir endgültig auf ein Zuhause-Sein in der Liebe Gottes hingeschaffen sind. Und das treibt uns und wird für uns erfahrbar in menschlicher Liebe, Beziehung und vor allen Dingen der Ehe, wo man sich ja einander auf ewig verspricht.
Und das ist jetzt mein Stichwort. Das heißt, Sie haben da gibt es einen Weihetag, wo Sie einem Bischof dieses Leben versprechen? Oder wie lief das ab?
Ja, also das, die offizielle Form in der Kirche ist tatsächlich, was Sie gerade ansprechen, das ist nicht meine Form. Es gibt seit dem ersten, also seit der Ambrosius ist die erste Bezeugung, da sind wir auch wieder im 4. Jahrhundert, aber es gibt die sogenannte Jungfrauenweihe, dass Frauen dann zu einem Bischof gehen und von einem Bischof geweiht werden, also Christus angetraut. Nee, das habe ich nicht gemacht.
Ah, ja.
Ich habe einfach ein Privatversprechen gemacht in die Hände meines Beichtvaters, also meines geistlichen Begleiters.
Ah ja.
Ja, und das haben wir erst immer nur so für erstmal ein Jahr gemacht, dann nochmal ein Jahr und dann nochmal ein Jahr, so als Probezeiten und dann irgendwann ein ewiges Gelübde. Und das ist wirklich was Schlichteres hat die Kirche nicht zu bieten als mein Privatgelübde.
Ja, ja.
Das gibt's natürlich auch schon immer, ist aber durch die Jahrhunderte, als es für Frauen nicht möglich war, alleine zu leben, so ein bisschen verschütt gegangen.
Ja.
Aber so in den letzten 100 Jahren gibt's immer mehr Frauen, die diesen Ruf hatten. Gibt eine berühmte Französin, Madeleine Delbrel, die hat das so ein bisschen vorgelebt dem. Und durch die ist es dann wieder bekannter geworden. Da gibt es eine andere, die heißt Marthe Robin. In den letzten 100 Jahren, würde ich sagen, ist es immer mehr so ans Tageslicht getreten. Und und jetzt, es gibt für diejenigen, die das interessiert, es gibt auf Englisch ein schönes Buch von einer Frau Zurlo mit Zurlo. Und das Buch heißt Single for a Greater Purpose. Also ja, ich würde mich jetzt nicht als Single in dem Sinne bezeichnen, weil
aber
ich bin ja
greater purpose stimmt.
Genau, genau.
Okay.
Aber einer der Gründe, warum mich das so angezogen hat, war, dass ja ein Charakteristikum der Nachfolge Christi ist, dass man sich total auf die Vorsehung Gottes einlässt, gell?
Ja.
Also ich folge Jesus nach, aber ich weiß nicht jetzt schon.
Was
dann habe ich genau, und dann habe ich, also ich dachte immer so, ich will doch nicht jetzt schon wissen, auf welchem Friedhof ich mal liege.
Ja.
Also wenn man Benediktiner wird, dann ist das typischerweise so, dann weiß man, ich bin versorgt, bis ich sterbe. Also man wird, Benediktiner zum Beispiel,
Das ist ganz wichtig, die sogenannte Stabilitas Loci.
Genau.
Das ist ganz klar, dass der Benediktiner in diesem Kloster, also wenn es nicht aufgelöst wird, deswegen ist das immer so eine große Tragik bei Benediktinern, wenn die Klöster aufgelöst werden, weil der eintritt, sich diesem Ort und dieser Gemeinschaft verschreibt.
Ganz genau. Und das hat bei mir irgendwie die Idee von, also das hat sich für mich so klaustrophobisch angefühlt.
Zu bürgerlich.
Ja, genau. Ganz genau. Und ich meine, daran sieht man wieder, dass Berufung so persönlich ist und mit persönlicher Gnade. Weil das, was für mich der lebendige Tod wäre, nämlich in einem Benediktinerkloster leben zu müssen, ist natürlich, ein Benediktiner braucht genauso die Gnade, sein Leben lang mit den gleichen Menschen, mit denen er nicht verheiratet ist und die er nicht gewählt hat, in brüderlicher Gemeinschaft zusammenzuleben. Ja, das stelle ich mir viel, das ist für mich viel, viel schwieriger, als für mich kein Dach über den Kopf zu haben. Also in dem Sinne, dass ich halt, ich habe Gott sei Dank immer ein Dach über dem Kopf gehabt, aber halt kein eigenes Zuhause, sondern in meinem Leben ist es schon ein bisschen eine Nachfolge des heimatlosen Wanderpredigers, wo ich halt immer bereit sein muss, jetzt dahin zu gehen, wo er als nächstes hinzieht. Ja. Und in dem Sinn habe ich seit 25 Jahren zwar immer ein Dach über dem Kopf gehabt und genug zu essen und zu trinken und wahnsinnig liebe Menschen um mich herum, aber keine Heimat. Also das ist für mich schon sehr konkret. Und auch das, was ich gespürt habe, dass mein Ruf ist, die in gewisser Weise die sozusagen die Heimatlosigkeit des Herrn zu teilen und deswegen auch bereit zu sein, wo auch immer er mich auf dem Globus hinschickt.
Ja.
Und jetzt habe ich Glück gehabt, dass es Amerika ist. Ich habe eigentlich gedacht, es würde ganz woanders hingehen. Und ich bin in Amerika auch wahnsinnig gut und herzlich aufgenommen worden. Also die Leute behandeln mich da, wie wenn ich zu Hause wäre. Aber innerlich spüre ich natürlich, es ist nicht meine Heimat. Ich bin eine Fremde in dem Land.
Ja.
Schön. Unsere Heimat ist im Himmel, sagt der heilige Paulus, und so empfinde ich es auch.
Also vielen Dank, dass Sie das noch so erzählt haben. Ich glaube, das ist wichtig, auch einfach für unser kommendes Gespräch und unser Miteinander. Und was, glaube ich, auch für das Kommende, das ist eigentlich auch schon mindestens wieder eine Folge, aber letzten Endes ist das eigentlich der Inhalt unseres Podcasts. Das, was ganz oft in Ihren Erzählungen kommt, diese Formulierung, also diese Dinge so wie, dann hat Gott gesagt oder ich hatte nicht das Gefühl, dass Gott das von mir will, etc. Also diese, und dann immer die Formulierung, das Wort Gottes, Gott redet und so weiter, das ist im Prinzip die erste Frage des Theologietreibens. Wo hat Gott geredet? Wie redet Gott? Wie hören wir das? Wie kann der Mensch es überhaupt hören? Ist alles, was wir hören, Gottes Wort oder und so weiter? Das sind in der Wissenschaft nennt man das die Prolegomena. Das sind die Grundfragen, die man im Prinzip vor dem Miteinander theologisch denken bespricht, damit das seine Hand und seinen Fuß hat. Und das, welche, für uns war das am Anfang immer so eine rein wissenschaftliche Frage und das, was Sie so in der ersten Folge und jetzt in diesem ersten Drittel oder in der ersten Hälfte der zweiten Folge so deutlich gemacht haben, was für eine existenziell bedeutsame Frage das ist, wie redet Gott und was redet Gott? Danke, dass Sie diese beiden letzten Fragen uns noch so beantwortet haben.
Ja, jetzt bin ich natürlich total neugierig, wie Sie dazu gekommen sind, Pfarrer zu werden. Aber ich weiß gar nicht, ob wir in dieser Folge noch die Zeit dazu haben.
Vielleicht machen wir das genauso wie mit der anderen Folge und machen das so richtig cool mit Cliffhangern. Wir beginnen jetzt und einfach nach so 50 Minuten beenden wir und dann kommt einfach die nächste Folge. Mal schauen, perfekt, wie wir das machen. Aber genau, die Frage ist schon spannend, weil sie, glaube ich, an vielen, vielen Stellen gar nicht unterschiedlicher hätte sein können und am Ende aber doch wirklich viele Parallelen sind. Also eine Parallele beispielsweise ist, dass ich in der Zeit, seitdem ich eigentlich aus der Schule gekommen bin, eigentlich bis heute auch geistliche Begleiter hatte.
Wow.
Die haben, glaube ich, bei mir mehr gewechselt als bei Ihnen oder wer weiß. Aber das ist zum Beispiel auch eine Konstante meines Lebens, dass ich in dem Moment, wo ich mit der Schule fertig war, immer einen konkreten Gesprächspartner zu diesem Zweck hatte, weil mir das ein großes Bedürfnis war, eben so wie Sie sagten, durch diese Landschaft, die auch manchmal wie ein Berg sein kann, eine Hilfe zu haben, die mir in der Orientierung hilft, oder die mir zeigt, wo die Orientierung liegen könnte.
Das ist ja in sich schon sehr erstaunlich, nicht? Ja. Die Frage ist ja, wie kommt man überhaupt dazu, so gläubig zu sein, dass man einen geistlichen Begleiter hat? Und wenn ich mich nicht täusche, und das tue ich glaube ich nicht, weil ich ihr fantastisches Buch gelesen habe, Die Kirche und ihre atheistische Gesellschaft, sind Sie ja im Gegensatz zu mir gar nicht im katholischen Rheinland oder sonst einer super christlich geprägten Familie, ja. Familie schon, Gegend geboren, sondern in Dresden, richtig?
Ja, das ist wahrscheinlich der erste große Unterschied. Ich komme ich bin noch in der DDR geboren. Also tatsächlich so in den letzten Ausläufern. Und da ist auch eigentlich die erste Tragik meines Lebens schon. Ich bin am 17. Juni 1990 geboren. Und alle, die so ein bisschen...
17. Juni.
Ja, alle, die so ein bisschen älter sind, bei denen klingelt natürlich sofort, dass das bis exakt 1990 der westdeutsche Tag der deutschen Einheit war.
Genau. In da hatten wir immer schulfrei als Kinder.
Ja, genau, in Erinnerung eben an den 17. Juni 1953, wo die großen Arbeiteraufstände in der DDR waren. Und das hätte natürlich jetzt mein großes Los sein können, immer an meinem Geburtstag Feiertag zu haben, aber es wurde dann sofort mit meinem ersten Geburtstag abgeschafft und der 3. Oktober draus gemacht. Und das im Prinzip zeichnet ein bisschen die Atmosphäre ab, in der ich aufgewachsen bin. Meine Eltern waren eine ganz, ganz klassische Pfarrersfamilie in der DDR. Eltern und so, wie es dazu gekommen ist, ist auch so ganz klassisch. Meine Eltern kommen aus christlichen Familien, beide aus lutherischen Familien. Meine Mutter aus der lutherischen Kirche in Thüringen und mein Vater aus der lutherischen Kirche in Sachsen. Und sie kommen beide aus dem Mittelstand. Also meine Mutter haben bis heute, das haben sie über die DDR, also immer vor der Verstaatlichung gerettet, eine relativ große Gärtnerei. Und mein Vater kommt aus einer Möbelfabrik. Also diese Familie war über Jahrhunderte gefühlt immer Tischler oder Schreiner. Und hatten eben in der Gründerzeit des Kaiserreichs eine wirklich große Fabrik gegründet, die 1945 von den russischen neuen Machthabern enteignet worden ist. Und meine ganze Familie eben dann aus den Häusern, aus den Wohnungen, aus ihrem Eigentum, aus dieser Fabrik, innerhalb von einer Nacht raus mussten. Also ein ganz großer Teil dieser Kernfamilie wurde verhaftet und ist in Gulags gekommen.
Ja.
Mein Vater war 1943 geboren und hat seinen Vater im Prinzip nur als Baby sozusagen erlebt. Also er hat keine Erinnerung an seinen Vater. Und sein Vater ist zu Weihnachten 1946 in so einem Lager verhungert.
Boah, in Russland.
Tatsächlich noch in so einem Stalag-Lager in Deutschland, also in so umfunktionierten KZs. Also ohne jetzt da die Parallele ziehen zu wollen, aber im Prinzip, also er ist noch in so einem Gefangenenlager in Deutschland gestorben. Und das war die Urerfahrung meines Vaters letzten Endes. Er kommt aus einer Familie, in der Sonntagmorgens zum Gottesdienst gehen völlig normal war. Also Konfirmation, also alle diese Dinge standen in keinster Weise in Frage.
Ihr Vater, ihre Großmutter war ja dann Witwe und hat die Kinder alleine großgezogen.
Genau, und das war so eine, und da kommt eben so etwas, was für mein Leben bis heute irgendwie so eine Rolle spielt. Meine Großmutter war eben, das war natürlich, da kommt dann die Gehässigkeit natürlich auch dann der Menschen ins Spiel. Meine Großmutter war in dem Moment, wo sie Witwe wurde, glaube ich, 26 mit drei Kindern und hatte weil sie natürlich so einen reichen oder einen wohlhabenden Mann hatte, war sie einfach Mutter und sozusagen Frau und war dann eben eine ungelernte Witwe mit drei Kindern, der alles weggenommen worden ist. Also es gibt so ein paar Möbel, die wir noch besitzen aus dieser Fabrik, aber ansonsten so das gesamte Vermögen, die Wohnung, das Haus, es war alles weg und die haben dann in einer sogenannten Notwohnung dann gelebt, ohne Strom und mit Strom, aber ohne Wasser und ohne Toilette und so weiter. Meine Großmutter und ihre Kinder, das war in der ersten Zeit der DDR ein Begriff, waren Kriegsverbrecher.
Ja, klar.
Beziehungsweise eine Kriegsverbrecherfamilie.
Ja.
Und für diese Familien gab es keine sozusagen staatlichen Privilegien. Und das heißt, dass mein Vater und seine Geschwister beispielsweise nicht in den Kindergarten gehen durften.
Wahnsinn.
Ganz viele Tanten und Opas und so weiter waren eben noch in diesen Lagern. Also so ein Onkel meines Vaters ist erst 53 mit diesen letzten Transporten dann zurückgekommen. Und deswegen so ist mein Vater, meine Großmutter ist dann zu Florena, im Prinzip das ostdeutsche Nivea, nach Waldheim immer mit dem Zug gefahren und hat dort so ihr Leben lang Lippenstifte verpackt. Und eben meine sozusagen die ganz ihre drei Kinder saßen mit einem Schlüssel um den Hals irgendwie vor der Tür und haben gewartet, bis die Mutter irgendwann abends um 5 wieder heimkam und irgendwie die große Schwester hat irgendwie Kartoffeln und Quark gekocht und so haben die irgendwie die ersten Jahre überlebt. Und also da will ich jetzt gar nicht sozusagen groß jammern, aber das ist die Prägung vor allem meines Vaters, weil dieser kleine Bub unglaublich früh die Fragen von Schuld und Vergebung und die Frage nach Gerechtigkeit so vor Augen geführt bekommt. Und tatsächlich zunächst erstmal erlebt hat, dass er die Scham hat, sein Vater war in der NSDAP, in der Fabrik gab es auch Zwangsarbeiter, ich glaube nicht viele, aber so, das gab es alles, also aufzuwachsen mit, naja, ich glaube, mein Vater hat wirklich Grundlegendes falsch gemacht und ich glaube, dass meine Familie von Verbrechen profitiert hat und dann aber im Prinzip als ein Kind, was damit tatsächlich zunächst nichts zu tun hat, aufzuwachsen und so die neue Unbarmherzigkeit zu erleben oder im Prinzip so eine neue, ja, so jetzt im Prinzip zu erleben, wie man eben das jetzt abbekommt, das hat ihn ganz früh zu den Lebensfragen, wo wir sagen würden, das sind die großen Glaubensfragen geführt. Und für ihn haben ganz früh, ich glaube, das hatte mit dem Pfarrer der Gemeinde dort zu tun, ganz früh die Figuren des christlichen Widerstands aus der Nazi-Zeit eine große Rolle gespielt. Also nicht nur Bonhoeffer, sondern tatsächlich auch dieser sogenannte Kreisauer Kreis, wo ja auch Katholiken dazugehörten, viele Jesuiten. Also so Lothar König oder so, das waren ganz schnell Figuren, wo er sagte, da gibt es aus dem Glauben heraus in und aus dieser Zeit eine Integrität, nach der er sich sehnt. Nicht, weil diese Menschen perfekte Menschen waren, aber weil sie etwas versucht haben zu leben von Aufrichtigkeit und auch von Vergebung und beides versucht haben, in ein überzeugendes christliches Zeugnis unter den Verhältnissen einer Diktatur zu münzen.
Das ist ja jetzt total interessant, dass er als Kind in der DDR davon erfahren hat, weil ich als typisches Kind aus dem Westen habe immer gedacht, dass die DDR diese Vergangenheit totgeschwiegen hat.
Ja, und
dass
hat man sie ja auch.
Kaum von diesen Widerstandskämpfern hätte erfahren können.
Genau, das waren, glaube ich, nach offizieller DDR-Doktrin im Grunde waren die gleich schlimm. Nur
im Westen auch, komischerweise.
Im Westen natürlich hat es eher den Vaterlandsverrat-Vorwurf. Und in der DDR, glaube ich, war die Prägung viel stärker, dass das eben Adlige und Junker und eben Konservative und Christen waren. Und da war der Vorwurf immer, die wollten eigentlich nur Hitler weghaben, damit sie irgendwie den Krieg noch gewinnen können.
Genau.
Und deswegen gab es nur Ne? Und das ist auch so diese Ungerechtigkeit. Deswegen wurde nur eben von der Roten Kapelle, den Silberweiß-Piraten, wie hießen sie? Also von den kommunistischen Jugendgruppen und den kommunistischen Widerstandskämpfern, also von Thälmann, von Honecker, von denen, die im Bürgerkrieg in Spanien gekämpft haben, geredet. Und das Vermächtnis, was Moltke, da kann man jetzt ganz viele Namen aufzählen, was die hinterlassen haben, das wurde aus ganz anderen Gründen totgeschwiegen. Und ich glaube, das waren einfach so, dadurch, dass sie kirchlich geprägt waren, haben es diese Schicksale eben beispielsweise zu solchen jungen Leuten wie meinem Vater geschafft.
Wow. Jetzt muss ich eine amüsante Anekdote hier anbringen.
Bitte.
Der Grund, dass Sie und ich uns überhaupt kennen, ist meine Cousine Nina Westerholt. Und die ist die richtige Enkelin von Klaus Stauffenberg.
Also. So, das, also Fügung.
Fügung, genau.
Wie auch immer. Aber genau, das, wir sind aufeinander aufmerksam geworden durch eine Stauffenberg, durch eine geborene genau. Stauffenberg.
Witzig, gell?
Ja. Und das, ja.
Also für das, die den nicht kennen, das war derjenige, der am 20. Juli 1944 versucht hat, Hitler umzubringen, aber das leider nicht geschafft hat.
Genau, ist also im Prinzip mit Georg Elser zusammen die beiden einzigen, die eine Art gelungene, also nicht, dass sie ihn töten konnten, aber überhaupt ein Attentat durchführen konnten.
Ja.
Einer von diesen beiden, wobei man ja sagen muss, dass jemand wie Georg Elser ja das noch schlimmere Schicksal im Sinne von, dass er ja wirklich auch heute unter den Vergessenen zu zählen ist, obwohl dieses Leben in dieser Abgeschiedenheit und Einsamkeit ein so heldenhaftes ist.
Aber es ist interessant, weil Ihre Kindheit ist in diesem Sinne ganz ähnlich geprägt wie meine.
Tatsächlich, ja.
Ja, genau. Weil die Widerstandskämpfer immer eine große Rolle gespielt haben. Und das bewirkt ja auch, dass man sich überlegt, wie muss ich leben, dass ich nicht mit dem Strom schwimme, gell? Also das ist interessant.
Und eben immer, also immer zurück zu der Frage, was will Gott?
Genau.
Also genau. Was ist meine Aufgabe heute in dieser Welt und das große Los des Christen, dass er eben nicht einfach in die Heilige Schrift, also er macht nicht einfach die Bibel auf, schlägt irgendeine Seite auf und dort steht es drin, sondern es ist eine persönliche Frage, die jeden Tag neu geklärt werden muss und das ist natürlich unter den Umständen einer DDR oder den Umständen, einer Nazi-Diktatur, eine tiefgreifende Frage mit ganz großen Konsequenzen, nicht nur für einen selber, sondern für eine ganze Familie.
Ja, und die ganze Gesellschaft, gell?
Und das ist die, also in dieser Atmosphäre ist mein Vater aufgewachsen, also wirklich so richtig arm, ganz, ganz einfach und eben an den Rand dieser neuen sozialistischen Gesellschaft gedrängt. Und dann aber, ja, also ich habe ihn immer als wirklich sehr klug empfunden, aber sein großes, also er hat so zwei Dinge, die ihn wirklich, glaube ich, also was seine Stärken auch in dieser Zeit, weil er ist wirklich sehr klug, aber vor allem, also er hat eine große Ruhe, die in einem großen, sehr guten Humor begründet ist. Und ich glaube, er hat der Fähigkeit zu lachen und zu vergeben, gewisse Dinge ernst zu nehmen, aber gewisse Dinge auch leicht nehmen zu können, etwas in dieser Zeit überlebt, ohne innerlich zu verhärten und sich zu verkrümmeln.
Ja.
Und dann hat er, der aus einer ganz, ja, einer ganz klassischen landeskirchlichen lutherischen Familie stammte, nach einer Tischlerausbildung das Theologiestudium begonnen. In der DDR gab es dann drei Hochschulen, die sehr, glaube ich, mit Seminaren, so wie Sie es beschrieben haben, vergleichbar sind, weil eben ganz viel, also notgedrungen mussten, die ganz schnell entstehen. Weil natürlich ganz viele Christen auf einmal keine Hochschulreife mehr hatten.
Ja.
Also war ja ganz viele.
Weil die ihren Glauben ernst genommen haben, durften kein Abitur machen, oder?
Die durften nicht mehr auf die erweiterte Schule. Oder immer mehr durften das. Es gab immer die Fälle, die das durften. Aber es war ein gewisses Schema, was sich durchzog, dass Christen, die ganz oft zu den Besten in der Klasse gehörten, auf einmal den Zugang zur erweiterten Schule nicht bekamen. Aber das Studium natürlich an ein Abitur gebunden war und jetzt sich die Kirche die Frage stellen musste, ja, also wo kommt denn der Pfarrernachwuchs her?
Ja.
Und da sind in dieser Kirche ein paar Dinge passiert, die mich sehr, die mich eigenartigerweise bis heute so prägen, weil ja viele, also ne, meine Frau kommt aus dem Oberallgäu, eine der schönsten Gegenden dieses Landes.
Ja.
Wir haben uns in München, einer der reichsten Städte Europas, kennengelernt.
Ja.
Ich war in Nürnberg, hatte ich während meiner Doktorarbeit einen Predigtauftrag. Und alle, die wir damals kannten, die haben bis zuletzt gedacht, es wäre ein Witz, dass wir nach Sachsen in den Pfarrdienst auf das Land gehen. Das, also haben sie wirklich gesagt, so, das, also so, das macht, nie im Leben macht ihr das. Und alle, die uns hier dann kennengelernt haben, sie haben sich immer gefragt, wieso haben wir das denn gemacht? Also wieso zieht denn eine, die unterhalb des Nebelhorns aufgewachsen ist, jetzt irgendwo zwischen Nossen und Freiberg hin? Also warum soll sie das denn tun? Und das haben wir einfach gemacht, weil ich hier aus dieser Landeskirche komme und weil ich eben tatsächlich den von früher Zeit den Ruf gemerkt hatte, dass ich hier nicht nur Christ war, sondern auch hier wieder Pfarrer sein soll.
Toll.
Und das hat beispielsweise etwas mit der Atmosphäre zu tun, die diese ostdeutschen Landeskirchen so geprägt haben. In dieser Zeit, wo hier in der DDR dieser theologische Nachwuchs immer mehr fehlte, weil es kaum mehr Christen gab, die Abitur machen konnten. Da haben die ostdeutschen Bischöfe, wo die Mauer noch nicht existierte, einen Ruf veröffentlicht an alle, die aus Ostdeutschland oder der neuen DDR kamen, aber in Westdeutschland studiert hatten, dass sie bitte zurückkommen sollen in ihre Heimatkirchen.
Toll.
Und das Beeindruckende für mich ist, dass das im Grunde alle gemacht haben. Und auch solche Biografien, die dann später hier auch Bischöfe und Pröpste wurden, die aber von Habilitationsstellen irgendwo in Heidelberg dann nach Gersdorf bei Zwickau in ein Dorfpfarramt gegangen sind.
Wie großartig. Ja.
Und also da will ich keine einzige Parallele ziehen, aber für mich war immer, dass ich gesagt habe, also wenn Heino Falke und sozusagen alle diese Namen, Johannes Hempel, wenn die zu ihrer Frau und ihren Kindern 1959 sagen konnten, wir ziehen jetzt aus Heidelberg am Neckar nach Gersdorf bei Zwickau, weil wir
1959,
glauben,
die sind zurück in die DDR gegangen.
Ja, weil wir glauben, dass nicht nur unsere Kirche das braucht, sondern dass Gott das von uns will.
Ja,
So, was soll ich mich denn beschweren, dass ich aus München jetzt nach Großschirmer ziehe? Ist doch, ist doch okay. Und ich glaube,
und ganz ehrlich, Dresden kann ja mittlerweile auch mit München.
Und das ist das Tolle, dass das auch alles so nah ist. Und die, also genau.
Nee, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Also es war ein Opfer der Nachfolge, um Christi willen. Bleibe ich nicht auf meinem Reichtum in München sitzen, sondern gehe dahin, wo die Menschen mich brauchen.
Also das ist vielleicht, vielleicht so eine Parallele. Und jetzt erzähle ich nur noch eben meine Kindheit und dann machen wir Schluss und machen sozusagen den Cliffhanger für die nächste Folge.
Mhm.
Und ich bin 1990 geboren. Ich habe zwei größere Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Und meine Eltern waren erst in Leipzig. Also mein Vater hat dann an einer dieser kirchlichen Hochschulen Theologie studiert. Das war das ehemalige und heute wieder existierende Leipziger Missionshaus, also der lutherischen Missionsgesellschaft, die in die Missionsgebiete, vor allem in Papua, also in Ozeanien und nach Indien, die sächsischen Missionare geschickt hat. Und aus diesem Missionshaus, weil ja auch niemand mehr die DDR verlassen konnte, wurde dann eben eine kirchliche Hochschule. Und mein Vater hat dort, also wenn man eine Berufsausbildung gemacht hätte, konnte man dort nach einem Jahr das Abitur nachholen und dann dort studieren. Und das führte eben dazu, dass alle Pfarrer in der DDR einen Beruf hatten. Also alle Pfarrer in der DDR, und das merkt man bis heute, waren eben Klempner, Elektriker, Tischler, Maurer. Und die Gemeinden haben bis heute im Prinzip davon profitiert, dass ihre eigenen Pfarrer das alles konnten. Also meine Vorgänger haben hier einfach selber das Dach gedeckt, haben hier selber die Elektroleitungen verlegt, haben hier selber das Wasser angeschlossen. Und ich glaube, ich merke bis heute, dass das für die Gemeinden immer noch gewöhnungsbedürftig ist, dass eben jetzt so ein junger Justus Geilhofer ankommt und das alles nicht kann.
Rein Akademiker ist.
Ja, also nichts davon kann. Und die das erstmal so akzeptieren müssen, dass diese Zeit jetzt vorbei ist, dass eben die Pfarrer im Grunde richtig gute Handwerker waren. Und mein Vater war an dieser kirchlichen Hochschule dann für eine gewisse Zeit lang im Prinzip der Leiter des Wohnheims und dann für eine gewisse Zeit der Studentenseelsorger oder also sozusagen der Seelsorger der angehenden Pfarrer dort. Und dann ist er dann ist er irgendwann nach Dresden in seine erste Pfarrgemeinde gegangen und war dann knapp 20 Jahre Gemeindepfarrer und hat dann schon zu DDR-Zeiten, aber vor allem auch nach der Wende, sehr viel seelsorgerlich gearbeitet und vor allem schon zu DDR-Zeiten, wo es ja kaum Telefone gab, aber schon zu DDR-Zeiten die Telefonseelsorge gegründet und mit aufgebaut. Ui. Und das war für ihn so etwas Prägendes und so etwas, also diese Vertiefung in das seelsorgerliche Wirken, das Begleiten von Sterbenden, von Kranken, das ist ihm so ans Herz gewachsen, dass er dann in einem der städtischen Kliniken die erste Krankenhausseelsorgerstelle an diesem Klinikum dann bekommen hat. Also da hatte die Klinik gesagt, also wir würden die halbe Stelle finanzieren, wenn die Kirche die andere Hälfte finanziert. Und diese Stelle wurde dann ins Leben gerufen und die bekam er. Und das war dann sein großes Glück, diese Stelle haben zu können. Und das war, denke ich, meine entscheidende Prägung. Ich habe die ersten 10 Jahre meines Lebens eine unglaublich lebendige, gläubige, fröhliche Gemeinde erlebt, wo alles ehrenamtlich gemacht wurde. Also wo keiner außer eine Sekretärin und so eine kleine Gemeindepädagogenanstellung, wo alles ohne Geld, aber mit ganz viel Glauben und Tun auf eine so lebendige und geistig gefüllte Art und Weise miteinander getan und bewerkstelligt wurde, dass das eine große Freude für ein Kind war. Und dann ging mein Vater, als ich aufs Gymnasium wechselte, in das Krankenhaus und das war so in einem Dresdner Industriegebiet, da hatte er dann einen Predigtauftrag in einer ausgebombten Kirche, die relativ notdürftig dann wieder aufgebaut worden war. Und da saßen wir, als er hinkam, es wurde dann auch schnell viel besser, aber da saßen wir dann wirklich am Anfang wirklich so zu 11, zu 12 in dieser Sonntagmorgenskirche. Aber gingen eben danach immer noch als Familie eben ins Krankenhaus und haben noch 2 Leute besucht oder hatten dann zu Weihnachten 2 Gottesdienste und sind dann noch 2 Stunden mit der leitenden Oberärztin und eben als Familie zusammen zu denen auf die Krebsstation gegangen, die eben nicht mehr nach Hause konnten, weil es ihnen so schlecht ging. Und damit kommen wir jetzt auch zum Schluss dieser Folge. Und das war für mich so eine entscheidende Prägung, nicht nur so eine, in der Nachschau war das sicher nicht so, aber in meiner damaligen Wahrnehmung wirklich so eine perfekte, tolle Gemeinde zu erleben und dann gleichzeitig aber auch zu erleben, dass Nachfolge und eben irgendwie so zu leben, wie man denkt, dass Christus das will, eben nicht nur sozusagen Freude und Gemeinschaft nur Erfüllung in dieser Fülle ist, sondern dass es eben auch eben am Heiligabend im Grunde an einem Sterbebett stehen heißt. Und so, dass man ja Sonntag noch, also ich habe das auch manchmal so gemacht, dass jemand von einem Pfleger in den Gottesdienst geschoben worden ist mit einem Rollstuhl und ich habe ihn dann zurück auf seine Station sozusagen gerollt. Und 3 Tage später kommt mein Vater nach Hause und sagt, Herr Müller ist gestorben heute Mittag. Ich habe ihn noch ausgesegnet und dann gestern haben wir das Abendmahl noch gefeiert und heute habe ich ihn ausgesegnet. Heute ist er gestorben. Und das waren, glaube ich, für mich als 14-, 15-Jährigen wichtige Erfahrungen von Christsein in der Welt. Und jetzt komme ich zum Schluss und diese Welt, und darüber habe ich dann auch ein Buch geschrieben und darüber haben wir uns auch ein Stück weit kennengelernt. Diese Welt war eine durch und durch entkirchlichte. Also das war ein Leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in einer Stadt, in einem Land, in dem an den meisten Stellen und vor allem in ungefähr 90% der Biografien die Kirche keine Rolle gespielt hat. Und zwar nicht in dem Sinne, dass die zwar getauft sind, aber dann gesagt haben, naja, was sollen wir da jetzt noch hingehen? Sondern das sind Biografien und Menschen um uns herum gewesen, deren Großeltern eben Anfang der 50er Jahre aus dieser Kirche ausgetreten sind und die jetzt in der dritten Generation tatsächlich keine Berührung mit dem, woran wir glauben und mit dem, was wir als Christen tun und mit dem, was die Kirche auch in der Gesellschaft verkünden und tun will, hatten. Und das hat mich sehr geprägt und ich merke, dass das bis heute für mich eine sehr große Rolle spielt. Und damit können wir, glaube ich,
da waren schon wieder lauter Gemeinsamkeiten, aber darauf gehen wir das nächste Mal ein.
Und auf diese Gemeinsamkeiten gehen wir in der nächsten Folge ein. Frau Herrmann, vielen, vielen Dank, dass Sie so noch erzählt haben. Ich habe jetzt begonnen zu erzählen und in der kommenden Folge erzählen
Sie weiter.
Und wir kommen genau dazu, was ich jetzt am Ende gesagt habe. Was ist eigentlich diese Welt, in der wir leben? Und kann man sagen, dass das eigentlich Heiden sind? Tun wir uns und den anderen damit einen Gefallen? Dazu später mehr. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke
vielen
Ihnen.
Vielen Dank allen, die zugehört haben. Und bei der nächsten Folge sprechen wir nochmal ein bisschen über mich und was es mit den Heiden auf sich hat, unter denen wir leben. Alles Gute, Gottes Segen und bis zur nächsten Folge. Thank you.